Die Geonauten, der Geografie-Podcast mit Hannes Lahmanns und Holger Kretschmer.
Hallo Hannes, wie ist es?
Moin, Holger. Ja, ach, weißt du, das übliche Semester-Endstress, aber eigentlich ganz gut soweit, ne?
Ja, Semester-Endstress, das kenne ich auch. Wobei ich sagen muss, in meiner letzten Veranstaltung in diesem Semester sind nur noch 4 Studierende gekommen. Habe ich wohl was falsch gemacht und die Studienleistung von den anderen 22, die nicht da waren, die kommen ja dann jetzt erst in 3 Wochen.
Ah ja, stimmt, Einführungsseminar, ne? Studienleistungen und sowas. Klasse.
Das Portfolio.
Ja.
Aber sowas habt ihr doch auch hier mit Klima, Wasser, Vegetation und Relief und Boden und diesem ganzen Gedöns.
Ihr Klimatologen, ihr physischen GeografInnen.
Ja, ihr da in dem anderen Gebäude.
Genau. Nee, hast du recht, haben wir auch. Aktuell unterrichte ich das aber leider ja nicht. Aber genau, wir haben im Klimaseminar auch immer so 8 Studienleistungen im Semester begleiten. Und eine Aufgabe davon ist eigentlich ganz cool, finde ich. Die ist ziemlich umfangreich. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Da sollen aber die Studis Klimadiagramme selber erstellen. Einmal für den Referenzzeitraum 1961 bis 90 und einmal von 1991 bis 2020.
Also diese berühmt-berüchtigten 30 Jahre Referenzzeitraum.
Ja, ist so, genau. Das war immer ziemlich viel Arbeit für die Studis, aber da konnte man eigentlich schon ganz schön sehen, wie sich so die Mittelwerte halt verschoben haben und die Verteilung der Niederschläge und so weiter, also Klimawandel mal wirklich greifbar.
Aber das ist schon irgendwie ein ziemlich großer Datensatz, ne?
Boah.
Für 30 Jahre.
Ja, ne? Also tägliche Temperaturdaten und Niederschlagsdaten, ne, von Standort. Mhm. Ist schon ziemlich viel Arbeit für die Studis. Das kann ich nicht anders sagen. Die haben das meistens dann mit Excel gemacht. Kannst du mit so einer Pivot-Tabelle machen. Mhm. Oder, ja, ich meine, eigentlich mittlerweile könnte man es auch schön in R machen. Aber wir hatten einmal, es war nicht mein Kurs, aber einem von unseren KollegInnen, ein Student, Studentin, die hat das tatsächlich alles händisch mit dem Taschenrechner eingegeben, die Daten. Und das war jetzt nicht 1995, dass sie das gemacht hat, sondern vor kurzem noch.
Tägliche Messwerte über 30 Jahre im Taschenrechner.
Und dann hat die sich oder er sich gewundert, dass das ziemlich viel Arbeit ist.
Ja, da kann man sich ja schon auch irgendwie mal Gedanken machen, wenn man so an, gut, wenn man frisch an die Uni kommt, weiß man es vielleicht auch nicht, aber 10.000 Temperaturen und Niederschlagswerte in Taschenrechner kloppen, vielleicht hätte sie doch mal KommilitonInnen fragen sollen, wie die so damit zurechtkommen.
Ja, absolut. Oder halt auch einfach sich mal selber Gedanken machen, das kann ja eigentlich so nicht so Sinn einer Lehrübung sein halt, ne? Und gut, heute in R muss es ja noch nicht mal irgendwie, da kannst du einfach schön einlesen, ne?
Ja, genau. Und ich persönlich würde mich auch dann eher fragen, ob Klimadiagramme noch so das zeitgemäße Instrumentarium sind, aber gut.
Eher fragen, ja.
Ich kann R nicht. Vergiss es. Ehrlich nicht.
Ja, sie auch nicht. Ich weiß nicht, was los ist, Holger. Sorry. Aber guter Punkt. Klimadiagramme hast du schon recht. Ich finde, es wirkt so ein bisschen oldschool, aber andererseits ist es halt immer noch so ziemlich das beste Tool, um halt so Klimaklassifikation, Niederschlagsverteilung, Temperaturgang im Jahr eigentlich wirklich gut darzustellen. Auch, dass es jeder begreifen kann und dass es gut zu beschreiben ist.
Ja, verstehe ich. Ich musste die in der Schule immer noch malen irgendwie, aber ich habe es tatsächlich gehasst, auch DFA oder DAW, Klima und viel höher und der Niederschlag ist hier so und so viel Millimeter und weniger als der IQ von und ich weiß nicht, also irgendwie ich habe es nicht auf die Reihe gekriegt. Holger, und dann noch Klimawandel und alles verschiebt sich.
Ja, sehe ich da, ich kann zwar kein Millimeterpapier jetzt hier liefern, aber sehe ich da so ein bisschen Nachhilfebedarf?
Millimeterpapier für alle, die nicht wissen, Papier, ne? Gedruckt und so mit kleinen Kästchen drauf. Überhaupt nicht. Gott, ist alles perfekt.
Ja, ich glaube, da ist tatsächlich auch doch einiges hängen geblieben, mehr als du denkst.
Ja, wahrscheinlich. Und diesen didaktischen Euphemismus von wegen, in der Antwort steckt schon viel Gutes und Potenzial, ne? Den brauchst du jetzt hier nicht mitnehmen.
Ja.
Das war schon sehr schön.
Ja, ja, da war einiges dabei schon, ja. Mhm. Das im weiteren Verlauf jedoch nicht aufgegriffen und vertieft wurde, leider, ja.
Ja,
ich schreibe ja auch Gutachten wie du, ne? Das ist Spaß beiseite. Eigentlich wollte ich heute über Naturschutz mit dir reden, aber wo wir gerade hier so bei Klimaklassifikation sind und du da vielleicht doch mal so ein bisschen nochmal Nachholbedarf hast und Lust drauf, wie ich merke.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Und zack, hast du mich schon wieder bei dem Thema, das ich eigentlich nicht machen wollte. Aber gut, los geht's.
Komm, Holger, da bringen wir hinter uns. Das ist ja auch ganz zentral hier im Klimawasser-Vegetationskurs. Also bevor wir uns hier den Klimaklassifikationen nach Köppen und Geiger, kennst du ja auch hier.
Ja, selbstverständlich.
Nähern und die Walter-Lied-Klimadiagramme mal machen und sowas. Könnten wir mal einen Schritt noch zurückgehen und uns fragen, was eigentlich Klimaklassifikationen sind und wozu wir das Klima eigentlich klassifizieren?
Ja, gutes Thema. Und bevor ich jetzt hier wieder eine Definition rausdrücken muss, heute du.
Okay, das ist ein Deal. Also, laut Dirk Dürke, der gute Dürke Atlas, quasi die Kartenbibel schlechthin, ist eine Klimaklassifikation die systematische Festlegung bestimmter Klimatypen nach ähnlichen Klimaelementen, also so Lufttemperatur, Niederschläge, aber auch so Windverhältnisse, Sonneneinstrahlung und so weiter und so fort, um quasi an der Erdoberfläche verschiedene Klimaregionen einzuteilen anhand von ja, ähnlichen Klimabedingungen. Und diese festgelegten Größen werden, also woran man das festmacht, werden so als Klimaschlüssel bezeichnet.
Lange Rede, kurzer Sinn. Ich versuche, gleiche Regionen anhand gleicher oder ähnlicher Klimaschlüssel auszuweisen und die hängen ab von Temperatur und fasse das zu Klimazonen zusammen. Also so
ja,
ungefähr.
Ja, doch, das kommt schon ziemlich nah, ja. Und jetzt bist du sogar schon einen Schritt weiter gegangen und sprichst nicht von Klimaregionen, sondern von Klimazonen. Das finde ich schon mal ganz schön. Denn eine Klimazone, oder früher hat man auch Klimagürtel gesagt, sind im engeren Sinne halt diese ja, gedanklich konstruierten parallel zu den Breitenkreisen, also wirklich so zonal einmal rund um den Globus sich erstreckenden geozonalen Bereiche, wo wir halt diese gleichartigen physisch-geografischen Bedingungen, Globalstrahlung, Lufttemperatur und so weiter finden.
Dann lass uns beim Klimawandel den Klimagürtel mal etwas enger schnallen. Dann hat das auch was mit Vegetation zu tun und so einer allgemeinen Charakterisierung von Ökosystemen, die dadurch wiedergespiegelt werden.
Genau, Vegetation wird ganz häufig als Kennzahl oder Kenngröße rangezogen und da kann man natürlich dann auch von Klima aufbauend jetzt quasi Ökozonen definieren. Aber wichtig ist jetzt halt, wenn wir uns hier von Zonen sprechen, möchte ich das mal direkt nochmal vorweg schicken, diese Zonen, auch wenn sie quasi Breitengrad parallel sind, sind nicht mit dem Linear gezogen, ne? Kann man sich vorstellen. Die sind in der Realität ja nicht ganz so gerade und schön.
Also die meisten. Oder alle? Oder?
Ja, fangen wir mal ganz, ganz vorne an. Ganz simpel.
Safe.
Ja, okay. Also nehmen wir mal jetzt als erstes so das Modell der Beleuchtungsklimazonen. Da kannst du wirklich das Lineal eigentlich anlegen. Die sind wirklich total gerade nach den Breitengraden orientiert und bewerten, wo wie viel Sonnenstrahlung in welchem Winkel auf die Atmosphäre trifft.
Also senkrecht und wie viel am Äquator und zu den Polen dann weniger und weil der ist ja stärker geneigt.
Genau, quasi. Exaktamente. So sieht das aus. Wie verteilt sich unterschiedlich diese Strahlungsenergie jetzt auch Erdbahnparameter jetzt quasi im Jahresverlauf? Und davon haben wir dann durch diese Einteilung bestimmte Beleuchtungsklimazonen, also auf schlau solare Klimazonen. Und da nimmt man eigentlich dann immer diese Dreiteilung Tropen, Mittelbreiten, Polargebiete.
Ja, aber seien wir jetzt mal ehrlich, das klingt logisch, aber ist schon eher eine sehr grobe Einteilung.
Ja, absolut. Ja. Das nächst komplexere Modell sind dann die thermischen Klimazonen. Aufbauend auf den Solaren schauen die jetzt nicht mehr nur, wo kommt wie viel Sonnenstrahlung an, sondern auch, wie wirkt sich das auf die Temperatur im Tages- und Jahresgang aus. Also da spielen zum einen die Sonneneinstrahlung eine besondere Rolle, klar, aber zum Beispiel, ne, wie sieht es auch an der Erdoberfläche aus? In den Wüsten haben wir nachts zum Beispiel eine krasse Ausstrahlung, ne? Keine Bewölkung, sehr viel Energie geht wieder verloren. In den Tropen haben wir dichte Wolken, da wird die Energie gespeichert. Und dann hier Jahresverlauf, die Erdbahnparameter, ja, Jahresgang der Temperatur, das setzt sich da drin alles zusammen.
Mit Physik-Leistungskurs kann ich sagen, Energie geht nie verloren, die wird nur transformiert. Aber das ist ja Energieerhaltung und so, das muss uns jetzt hier nicht zu sehr bemühen. Vielleicht hört ihr einfach nochmal in die Folgen 5 und 10 rein, Atmosphäre und Treibhausgase, da geht es ja auch um sowas.
Immer, ja, mach ich auch immer zum Einschlafen, das ist auf jeden Fall. Ja.
Viele hören unseren Podcast zum Einschlafen, glaube ich.
Gut. Ja, anderes Thema. So, das Gute an diesen thermischen Klimaklassifikationen ist, dass sie somit auch aufzeigen, wo es halt zu Energieüberschüssen kommt, wo gibt es Energiedefizite und ne, Energie, du sagst nicht verloren, wo haben wir Wärmeflüsse? Und das ist ja quasi schon zentral für unsere Klimazonen auch.
Ja, und dann sag jetzt mal lieber, welche thermischen Klimazonen da eigentlich zustande kommen. Also wir haben ja vorher nur drei.
Genau. Ja, wir machen mal schön langsam. Jetzt gibt es hier zum einen die Tropen mit großem Strahlungsüberschuss, die Subtropen, trocken und wolkenarm. Da haben wir übers Jahr gerechnet relativ ausgeglichene Strahlungsbilanz. Dann haben wir jetzt neu mit drin die Mittelbreiten. Da haben wir sehr starke jahreszeitliche Schwankungen und eine leicht negative Energiebilanz. Und dann die Polarzonen mit krassen jahreszeitlichen Schwankungen, Polartag und Polarnacht, ne, kennen wir, und einer stark negativen Strahlungsbilanz. Bilanz.
Also das klingt jetzt alles ziemlich modellhaft so.
Ja, ja. Ne? Die Welt ist ja auch einfach nicht nur so in Linien aufzuteilen. Wir haben ja die Meeresströmungen, die Gebirge. Wir erinnern uns hier, externe Randbedingungen oder Rahmenbedingungen fürs Klima.
Folge 19, glaube ich.
Eiszeitalter, ne? Hatten wir. Ja, genau, genau. Ne, und das sorgt dafür, dass wir zum Beispiel ja auch maritimes und kontinentales Klima haben, Ostküsten, Westküstenklima und so weiter und so fort. Und dadurch ist jetzt unsere schön lineare Breitengradeinteilung eh schon dahin halt, ne? Also Golfstrom und so lässt grüßen. Ich bringe mal das Beispiel, New York und Rom liegen ja fast auf der gleichen geografischen Breite, bei so circa 40 Grad Nord und kriegen somit eigentlich ja auch die gleiche solare Strahlung ab, ne, im gleichen Winkel und so weiter. Aber die Klimate sind ja vollkommen unterschiedlich. Also im Winter, ne, New York kennen wir das im Schnee, Hudson River friert häufig zu. Das kann man jetzt in Rom vom Tiber nicht so sagen. Ne?
Ja, Eisschollen auf dem Tiber gibt es eher selten, glaube ich. Das Modell muss ich also anpassen.
Ja, genau, ne? Kennst du, ne? Die Modelle.
Ja, Modelle sind super.
Das ist richtig. Also sagen wir mal so, jetzt kommen wir mal in die etwas komplexeren Ansätze. Seit dem frühen 20. Jahrhundert gibt es viele Ansätze von Klimatologen und Meteorologen. Ich glaube, hier müssen wir auch nicht gendern. Das sind auch alles nur alte weiße Männer gewesen, die sehr bemüht gewesen sind, wirklich komplexere, bessere, passendere Klassifikationen zu entwerfen.
Viele, zahlreiche, wir machen aber nicht alle.
Nee, keine Sorge. Ich stelle dir mal ganz kurz ein paar wichtige vor und dann schauen wir uns nachher detailliert das weltweit ja doch adaptierte System von Köppen und Geiger an.
Dann mal los.
Also, wir können generell in zwei große Gruppen von Klimaklassifikationen unterscheiden. Das eine sind die genetischen, die bauen darauf auf, wie Klimazonen entstehen, und die effektiven. Die schauen eher darauf, wie das Klima effektiv aussieht, also wo ich de facto wirklich vergleichbares Klima habe.
Und ich dachte immer, die physische Geografie hält nichts von Modellen.
Guilty pleasures, ne? Mhm. Also, die genetischen Klimaklassifikationen, die gliedern die Erde in Zonen mit vergleichbaren Klimaverhältnissen, indem, wie beschrieben, die solaren und thermischen Klassifikationen so großräumige Faktoren, Sonneneinstrahlung, Wind, Luftmassen und so weiter verwendet werden. Somit basieren die eher auf der Entstehung des Klimas, also der Genese, als Mittelpunkt. Und die einzelnen Klimaregionen werden dann sehr qualitativ aus der Lage im Klimasystem abgeleitet. Klingt alles kompliziert, ist es auch, finde ich, so ein bisschen, ja, wirklich sehr modellhaft. Das bekannteste Modell, wenn wir uns genetische Klimaklassifikationen anschauen, das ist nach Hermann Flohn, Ernst Naef und, oh, ich weiß nicht, wie der Herr Kupfer mit Vornamen hieß, entwickelt worden. Auch speziell für den Erdkundeunterricht, also recht didaktisch und simpel. Und die ergänzen diese drei stetig zonalen Klimazonen, Tropen, Subtropen und Mittelbreiten, um Übergangsbereiche, wo wir alternierende Windgürtel haben, also die atmosphärische Zirkulation jährlichen Schwankungen unterworfen ist. Ne? Also wo wir zum Beispiel Windrichtungen, Druckgebiete und so weiter haben, die sich ändern, Passatwinde und so weiter.
Auch das klingt irgendwie sehr modellartig und statisch, alternierende Zonen.
Ja, verstehe ich auch. Und um ehrlich zu sein, diese genetischen Klassifikationen werden eigentlich auch kaum noch verwendet.
Na Gott sei Dank.
Ja, ja. Heute beziehen wir uns eigentlich immer auf die effektiven Klassifikationen. Und die Grundlage für viele folgende Klimaklassifikationsansätze, vor allem auch in der Ökologie, also auch die Ökozonen nach Schulz, vielleicht dazu mal wann anders mehr, bietet dabei die sogenannte Karte der Jahreszeitenklimate von Karl Troll und Karl-Heinz Pfaffen. Die ist 1964 veröffentlicht worden, also ist auch schon was her. Die untersuchen detailliert die Vegetationsgliederung auf der Erde und erklären anhand dieser drei klimatische Hauptelemente, Beleuchtung, Temperatur, Niederschlag im Laufe der Jahreszeiten. Und dann werden die Zonen durchnummeriert. Und es ist, glaube ich, so ziemlich die einzige Klassifikation, die bei den Polen beginnt. Also Nummer 1, römische 1 ist dann polare und subpolare Zonen, 2, kaltgemäßigte boreale Zone, 3, kühlgemäßigte Zone, 4, warmgemäßigte Subtropenzone und 5, die tropische Zone.
Okay, also der Unterschied zwischen effektiv und genetisch ist einmal, die einen basieren auf der globalen Zirkulation und die anderen auf Vegetationsbeobachtung, Temperatur und Niederschlagsmessung.
Ja, das fasst es eigentlich ziemlich gut zusammen. So, im späten 20. Jahrhundert gibt es dann noch ein paar integrative, vermittelnde Ansätze, also zum Beispiel von Wilhelm Lauer und Peter Frankenberg und Daud Rakifor 1996. Das ist dann quasi die ökophysiologische Klimaklassifikation. Die versuchen dann halt diese genetische und effektive Herangehensweise zu vereinen auf vier Hauptzonen. Und dann gibt es noch einen weiteren Ansatz von 1999 und 2006 überarbeitet, das sogenannte Baukastensystem von Alexander Siegmund und Peter Frankenberg nochmal, mit sehr klaren didaktischen Strukturen und auch so vier Gliederungselemente, die aufeinander aufbauen. Auch hier werden wieder Temperatur, Niederschlag und potenzielle Landschaftsverdunstung, also drei Elemente, genommen. Da spielt die Vegetation aber keine Rolle.
Okay, wenn die Namen nicht doppelt auftauchen würden, hätte ich gesagt, okay, jeder, der irgendwie was mit Klima in der physischen Geografie macht, hat eine Doktorarbeit zu Klimaklassifikationen geschrieben. Also es sind ja jetzt ganz schön viele Klassifikationen. Deine Klimafreunde sind ja fast anthropogeografisiert, wenn man das so nennen möchte. Klima nun genetisch oder effektiv?
Ist jetzt deine Stadt autogerecht, Sektoren getrennt, aufgelockerte Gartenstadt oder nur eins davon? Ne? Kreuze an, ja, nein, vielleicht Prozent. Also
Touché.
Ja.
Aber was ist jetzt die richtige Klimaklassifikation?
Ja, es gibt kein richtig und falsch.
Ja, würde ich sagen, immer, ne? Genau.
Ja, genau. Diplomatische Antwort hier. Genau, schön, also das ist ja alles hier. Also,
da draußen alle merken, in der Klausur hinschreiben, es gibt kein richtig und falsch, hat der Lahmanns gesagt.
Es sind halt Modelle, ne? Die sollen die Wirklichkeit erfassen und vereinfacht darstellen. Ne? Also ich würde sagen, ich stelle dir jetzt mal wirklich im Detail die Klassifikation nach Köppen und Geiger vor. A, weil sie sich einmal international wirklich durchgesetzt hat und wir auch unsere ganzen Klimadiagramme danach bauen, so gesehen. Und die ist auch eigentlich, finde ich, ganz gut. Hat natürlich auch so ein paar Schwächen, wie alle Klimaklassifikationen. Da können wir vielleicht am Ende kurz drauf eingehen.
Jedes Modell hat Schwächen, aber Schwächen seid ihr natürlich nicht gewohnt in der physischen Geografie.
Steinhart sind wir alle.
Ja, ne? Sowieso. Also den effektiven Allrounder jetzt.
Also, das war so.
Es war einmal.
Ja, genau. 1918 schon hat Wladimir Peter Köppen und Rudolf Geiger dann hat das, also das entwickelt, und Rudolf Geiger ist so quasi, ja, sein Schüler gewesen, hat das seit den 30er Jahren bis 1961 weiterentwickelt.
Ich sag ja, Doktorarbeit.
Ziemlich lang, 31 Jahre Doktorarbeit dran gearbeitet, ja. Und das ist eigentlich ganz spannend, die orientieren sich halt an der Verbreitung von Vegetationsgebieten auf der Erde. Und die Grundthese dabei ist, dass die Verbreitung der Vegetation durch diese simple Kombination einfacher thermischer und hygrischer Grenzen gegliedert ist. Also es braucht genug Temperatur, genug Wasser, dass Pflanze X wachsen kann. Und die beiden klugen Köpfe sind davon ausgegangen, anders als die anderen, die haben quasi unten mit ihren Klassifikationen angefangen, also in den Kleineinheiten. Die haben erstmal auf diese oberste Einteilung, hier Gliederungsebene mit vier weltumspannenden thermischen, was weiß ich immer, Klimazonen, Tropen, Subtropen, Mittelbreiten, Polargebiete verzichtet und haben stattdessen gesagt, naja, hier, das passt zusammen und das passt zusammen. Also wirklich sehr empirisch das Ganze, Wärme- und Wassermangelgrenzen kartografiert, erfasst und haben darauf aufbauend dann quasi diese Grenzen lokalisiert und definiert und 11 Hauptklimate in 5 Klimaklassen definiert. Aber das so gesehen als letzter Punkt.
Ja, das klingt immer so, ne? Das haben die dann kartiert und gemessen und so. Ich meine, wir reden hier von 1960, also bis 1960, da war noch nicht viel mit Satelliten und so, ne? Also das finde ich schon ganz beeindruckend, dass man das auch zu der Zeit schon hingekriegt hat. Klingt ziemlich effektiv, wenn du mich fragst. Und auch eben empirisch, ja schon auf Grundlage von Messergebnissen. Auch das war ja in der Geografie in den 30er Jahren noch nicht so ganz üblich. Da wäre noch eher so die Landschaftskunde, noch nicht die allgemeine Geografie. Und die Hauptklimate sind dann die klassischen Klassen des Klassenkampfes oder Zonen mit A, B, C, D, E als Großbuchstaben.
Ja, genau. Abgesehen von den B-Klimaten.
Natürlich.
Ist der erste Großbuchstabe quasi immer thermisch definiert. Kommen wir gleich schon, eine erste Ausnahme. Mhm. Also im Prinzip erster wichtigster Buchstabe thermisch definiert und der ergibt sich so durch bestimmte Gradzahlen, die Grenzen geben, also wie warm oder kalt es maximal zu einem Zeitpunkt im Jahr oder durchgehend sein darf. Der zweite Buchstabe, ne, also es ist ja nicht immer nur, dass du sagst, das Klima A, da kommt immer noch ein kleiner Buchstabe oder sogar zwei dahinter. Der zweite Buchstabe, der ist dann klein geschrieben und der gibt Auskunft über die Unterkategorie und wird in der Regel eigentlich durch den Niederschlag definiert.
Also Großbuchstabe Temperatur, zweiter Buchstabe, kleiner Buchstabe, beschreibt Niederschlagsmenge oder Verteilung.
Ja.
Komme ich noch irgendwie mit?
Ja, genau. Fangen wir mal an bei A, ne, alphabetisch.
Ja.
A am Äquator.
Ja, also sinnvoll.
Genau, wie eigentlich fast alle dieser Zonierungen am Äquator beginnen.
Genauso wie E, dann Pol. Sinnvoll, klar. Ja. Gut mal, A,
steht Äquator. Für Eis.
Ja.
Okay. Ja, kommen wir gleich zu. Also A-Klimate bezeichnen tropische Regenklimate oder tropische Klimate und sind dadurch abgegrenzt, dass jeder Monat durchschnittlich wärmer als 18 Grad ist. Also Groß A bedeutet einfach ganzjährig über 18 Grad Durchschnittstemperatur. Und Kleinbuchstabe haben wir dann untergliedert in AF für immer feucht, ne? Also quasi tropisches Regenwaldklima. AM für tropisches Monsunklima, kann man auch noch folgen. Und dann AW oder AS gibt es auch seltener für Savannen.
Also das ist aber das Gleiche. AW ja, und genau. AS ist dann das Gleiche.
Okay. Ja, richtig.
Das kann man sich ja irgendwie noch merken. Also 18 Grad, kuschelig warm, Jahresdurchschnittstemperatur, also jeder Monat, nicht Jahresdurchschnittstemperatur, jeder Monat durchschnittlich über 18 Grad, schon viel. Und dann feucht oder nicht.
Genau,
feucht oder Savanne.
Genau, oder Monsun oder Savanne, ja.
Okay.
So, jetzt kommen wir schon zum ersten Kritikpunkt, dass es nicht einheitlich ist, weil die B-Klimate, wie gesagt, halt nicht thermisch definiert sind. Das ist leider ein bisschen inkonsistent, aber wenn wir uns jetzt mal das auf dem Globus so anschauen, Tropen, danach kommen die Wüstenklimate, also B steht jetzt nach deren Terminologie für Trockenklimate und die sind halt durch den Niederschlag definiert. Dabei nimmt man die Trockengrenze für den Baumwuchs im Jahresmittel. Wenn die unterschritten ist, dann haben wir ein B-Klimat und wir unterscheiden zwischen BS, beide Buchstaben eigentlich groß geschrieben, für Steppenklima und BW, beide Buchstaben groß geschrieben. Kannst dir vorstellen, W steht für
Wüste.
Genau, ja.
Aber ich muss schon wissen, wann wo Bäume wachsen, ne? Aber gut.
Ja.
Ich sehe schon, manchmal kommt man da so ein bisschen in Bedrängnis. Wenn wir jetzt mal uns auch die Lage der Wüsten bedenken, Atacama, Gobi, wahrscheinlich BW.
Ja, definitiv.
Die sind ja. Aber liegen jetzt nicht direkt neben A.
Ja, genau. Ist direkt noch ein Kritikpunkt an der Klimaklassifikation, beziehungsweise einem Konzept dieser Klimazonen. Aber ne, die haben halt, ich sag mal, mit der kleinsten Kategorie angefangen, haben geschaut, wo finde ich welche Bedingungen. Also haben sich da so an der Real Life irgendwie, Real World orientiert und jetzt nicht von oben irgendwelche genetischen Konstrukte draufgesetzt.
Halt, okay, ne? Bevor wir uns jetzt hier verzetteln, Alphabet, können wir noch C-Klimat.
Ja, genau.
Die kommen
ja
dann
richtig, quasi. Ja. Und das sind unter anderem wir, ne? Ich sehe das schon an deinem fragenden Blick. Ja. Genau. C-Klimate oder warm gemäßigte Klimate sind dadurch definiert, dass der kälteste Monat eine Mitteltemperatur zwischen 18 Grad und minus 3 Grad hat und der wärmste Monat mindestens über 10 Grad. Und die Jahresniederschlagssumme muss dann über der Trockengrenze liegen, sonst haben wir halt ein B-Klimat.
Okay, also 18 plus bis minus 3 ist eine große Spanne, aber dann muss noch jeder Monat über 10 sein.
Der wärmste,
ja. Der wärmste. Oh, ja. Der wärmste. Okay, nicht jeder. Der wärmste. Okay.
Genau.
Das ist schon ein bisschen komplexer dann.
Ist jetzt auch langsam Richtung Oberstufenniveau hier.
Ja, ne? Danke.
Ja. Hm? So, und natürlich können wir auch die C-Klimate untergliedern. Und wir haben jetzt auch wieder ein CF für feucht gemäßigt. Das heißt, die ein ganzjährig feuchtes Klima haben und auch der trockenste Monat immer noch mindestens 30 mm Niederschlag hat.
Das sind wir.
Genau, richtig hier, ne? CF ist für quasi maritimes hier Klima, wie wir haben, Mitteleuropa, Westeuropa, genau. Dann gibt es noch CS, das steht für Sommertrocken, also typisches Mittelmeerklima, ne? Niederschläge im Winter, im Sommer recht trocken. Und dann haben wir noch CW, du ahnst es, wenn es im Winter trocken ist und dafür im Sommer feucht. So, und man kann jetzt sogar noch einen dritten Buchstaben hier dranhängen. Und zwar gibt es da nochmal einen Hint für die Temperatur. Ein kleines A für sehr heiß, ne, wenn es sehr schwül, sehr warm ist, über 22 Grad der wärmste Monat. Ein B, wenn der wärmste Monat noch über 10 Grad ist und unter 22 Grad bleibt. Oder ein C, wenn der kälteste Monat im Mittel unter dem Gefrierpunkt ist und drei Monate immer noch über 10 Grad. Also A, B, C, fassen wir einfach kurz zusammen, abgestuft für von warm nach kühl nochmal.
Aber so richtig logisch ist das nicht. Das muss man schon irgendwie lernen, ne?
Ja, also ich glaube, dass sich alles auswendig merken, ist ein bisschen schwierig. Aber so, ich glaube, man kann sich das merken. A, B, C, die Grenzwerte dann sind jetzt nicht ganz so essentiell, aber einfach nochmal so eine Temperaturabstufung.
Und wir sind CFB, ein warm gemäßigtes, immer feuchtes Klima.
Ja.
Also nicht wir sind das, sondern wir leben da.
Genau, wir sind auch Papst und wir sind auch Weltmeister sind alles. Und alles.
Genau.
Ja. Ja, und wir sind schon genau auf der Grenze. Ne? Ostdeutschland hat ja auch kältere Winter, ne? Ist schon etwas kontinentaler geprägt. Da können wir jetzt auch drüber streiten, Klimawandel, wo wir die Grenzen ziehen. Zur Grenze ziehen kommen wir nachher nochmal zur innerdeutschen Klimagrenze
hier. Zur innerdeutschen Klimagrenze, ja.
Aber wir hier in Nordrhein-Westfalen, Niederrheinische Bucht, sind auf jeden Fall ein CFB-Klimat, also ein warm gemäßigtes, immer feuchtes Klima, also typisch ozeanisch.
Ich hoffe für dich, dass das genauso stimmt. Ansonsten weißt du, es gibt Widerspruch aus der Community.
Ja.
Das Postfach bleibt nicht still.
Ja. Anzeige ist raus, ne?
Ja.
Machen wir weiter mit den D-Klimaten, den kühl gemäßigten, subarktischen oder borealen Klimaten, die funktionieren im Prinzip ganz genauso wie die C-Klimate. Also wir haben hier D wieder thermisch definiert. Der kälteste Monat ist unter minus 3 Grad und ein Monat muss mindestens noch über 10 Grad sein. Dann haben wir wieder zweiten Buchstaben FSW, also immer feucht, sommertrocken oder wintertrocken. Und dann können wir noch den dritten Buchstaben dahinter wieder ABC setzen für diese spezifischen Temperaturangaben. Die sind natürlich jetzt ein bisschen weiter runtergescaled. Wir sind ja im D-Klimat, das sind kühler. Und das geht dann von so einem DFA, also einem sommerheißen, feuchten Kontinentalklima, wo wir noch einen Monat mit, weiß ich, 22 Grad haben, bis hin zu einem DFD, also es gibt da sogar A, B, C und D für so richtig derbe kalt. Da ist dann der kälteste Monat unter minus 38 Grad.
So richtig derbe kalt, das kann man sich, glaube ich, gut merken. Wo gibt's das genau? Sommer über 10 Grad und Winter mindestens einen Monat im Durchschnitt minus 38 Grad?
Ja, das ist halt richtig krass kontinental. Ich glaube, das finden wir halt nur wirklich so im östlichen zentralen Sibirien. Also wo wir wirklich in der Mitte von der gigantischen eurasischen Landmasse sind und ziemlich weit nördlich.
Okay, da hätte ich mir ja auch irgendwie denken können.
Ja. So, zu guter Letzt haben wir noch die E-Klimate. Steht jetzt nicht für Pol, das E steht für Pol, sondern für Eis.
Ah!
Ja, und da können wir unterscheiden zwischen ET, auch beides groß geschrieben, Tundrenklima, oder EF für Eisklima. Das heißt, bei ET gibt es noch zumindest einen Monat über Null. Und bei EF ist halt einfach alle Monate mit einer Durchschnittstemperatur unter 0 Grad.
Okay, ich sehe schon, der zweite Buchstabe ist immer klein. Sarkasmus beiseite. Bleiben wir mal bei den Klimaklassifikationen. A, B, C, D, E, dann Niederschlagsverteilung und dann nochmal wärmer, mittel oder kalt plus Ausnahme B-Klimate.
Super logisch alles, ja.
Genau. Ja, genau. Das ergibt soweit mäßig Sinn, aber kann man sich ja irgendwie merken. Da bildet sich ja jetzt im Großen und Ganzen auch dann so eine globale Verteilung von Klimazonen heraus.
Genau, ja.
Aber was machen wir jetzt mit der Atacama und der Gobi, die schon angesprochen sind? Also die Zugspitze zum Beispiel, Gebirge, ist ja jetzt wahrscheinlich nicht CFB-Klimat.
Ja, unwahrscheinlich, ne? Da sind wir direkt ganz anders. Und auch auf dem Kilimandscharo haben wir kein immer feuchtes Tropenklima auf dem Gipfel bei 6000 Meter Höhe. Mhm. Ja, ein guter Punkt. Das ist einer der Schwachpunkte. Es gibt, je nachdem, wie es überarbeitet ist, auch noch ein H-Klimat für Hochgebirge. Natürlich auch noch so eine Hilfestellung, die nicht so richtig befriedigend ist. Ja, ansonsten würde man Höhenklimate wirklich dann auch Richtung Eisklima, ne, Kilimandscharo, was ich ET machen. Schwierig. Das Problem vor allem finde ich halt auch bei so kleinräumigen Zonierungen, die man dann vornehmen müsste, wo setzt man denn jetzt die Grenzen der eigentlichen Zonen? Also in der Natur sind sie alles fließende Übergänge. Ich meine, ich stehe jetzt ja nicht quasi, Stichwort innerdeutsche Klimagrenze, ich stehe jetzt ja nicht irgendwo hier zwischen, Baden-Württemberg und Bayern und sage so, oh, hier haben wir noch ein C-Klimat und dann wird es ein bisschen kontinentaler, auf dem anderen Fuß bin ich schon im D-Klimat in Bayern. Also das ist natürlich Quatsch. Aber,
ja. Und bei aller Dichtheit des Messnetzes des Deutschen Wetterdienstes messe ich ja auch nicht an jedem Quadratzentimeter irgendwie Temperatur, Feuchte, Niederschlag und all solche Geschichten. Also es sind ja einfach Modelle, richtig, die abstrahieren.
Ja, so, ja. Wir können natürlich jetzt auch ein System entwickeln mit 780 Klimaklassen, was bestimmt die Realität besser abspiegelt, widerspiegelt. Aber das ist halt so komplex, dass wir halt von diesem Modell halt auch nichts mehr haben. Ne? Es geht ja auch darum, das wirklich, wie du sagst, zu abstrahieren, zu vereinfachen und zu vereinheitlichen. Ne? Und um ein grobes Verständnis dafür zu entwickeln.
Aber jetzt Klimawandel, ne? Da verschiebt sich das doch, sag ich mal so ganz flapsig.
Klar, ne? Also wenn unsere globale Temperatur steigt, ne? Wir sehen es auch hier wieder, ein gutes Beispiel, kleinräumig Hochgebirge, ne? Also die Baumgrenze wandert, die vergletscherten Bereiche, das wandert immer höher so gesehen und auch jetzt im Raum großflächig. Ich wollte hier die Perioden, wo wir Klimadaten erfassen, wir sehen, dass ein Klima, ein Standort vielleicht, der vor 40 Jahren noch ein eher, bleiben wir bei diesem C- und D-Gegensatz war, eher D war, wo wir jetzt sagen würden, naja, es ist schon ein C-Klima geworden halt. Ne? Der kälteste Monat ist halt nicht mehr minus 3 Grad, sondern ist jetzt wärmer. Und
Jetzt hat er wahrscheinlich auch was Politisches. Wenn wir um Klimawandel sprechen, dann ist ja wahrscheinlich irgendwie die Frage, Trump sagt, da gibt's nicht. Obwohl er ein Klima der Angst kreiert in den USA. Neue Klimaklassifikation vielleicht, weiß ich nicht.
Ein amerikanisches Klima?
Ja, ein amerikanisches Klima.
It's very, very beautiful.
Also von daher gibt's ja wahrscheinlich auch Diskussionen, wieso die Klassifikationen sein sollen.
Ja, jetzt auch nicht erst seit Trump. Also das kommt bestimmt auch noch.
Ja,
dass,
bestimmt.
Dass ein amerikanisches Klima für alle irgendwie definiert wird. Das ist genauso sicher wie die Umbenennung des Golfs von Mexiko. Mhm. Tatsächlich, das ist ganz spannend, gehen wir noch mal ein paar Jahrzehnte zurück. So in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es ein schönes Beispiel. Natürlich sehen wir jetzt ja auch warm, kalt, feucht, trocken immer aus einer subjektiven Perspektive. Ne? Also Köln hat als schönste Stadt der Welt das schönste Wetter der Welt. Also das sagen noch nicht mal die Kölner. Aber was wir als kalt empfinden, ist so 0 Grad. Ne? Dann bricht ja auch der Verkehr bei uns zusammen, wenn eine Schneeflocke kommt. Da lachen die Leute in Dresden, in Warschau oder wie auch immer, einfach nur drüber. Ne? 0 Grad ist da was ganz anderes. Auch im Großen so gesehen ist das so. Zum Beispiel viele sowjetische Autoren, also jetzt ne, 30, 40 Jahre her, 50 Jahre, haben zum Beispiel diese Grenze zwischen kühlgemäßigten und subtropischen Zonen ganz anders gezogen, weil die aus einer viel nördlicheren, viel kontinentaleren Perspektive darauf geguckt haben. Also in Publikationen aus der ehemaligen Sowjetunion hat Mutter Russland dann auch deutlich mehr wärmere Klimagebiete, als wir das so sehen würden.
Okay, also auch das Klima oder die Klimaklassifikationen bleiben nicht von politischen Dingen verschont.
Genau, unabhängig vom politischen Klima.
Ja.
Ja, schönes Schlusswort, Holger.
Ja, ich glaube, deine Klimadiagramme muss ich mal noch ein paar anderen Tagen verdauen. Das machen wir heute nicht mehr.
Das machen wir mal anders, ne? Du kannst dir noch mal das Millimeterpapier rausholen.
Auf jeden Fall, da gucke ich mal, was ich noch habe.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.